Ja, jetzt bin ich im Gespräch mit Jakob Stürmann vom Simon Dubnow-Institut hier in Leipzig und es geht um den jüdischen Widerstand gegen den Nationalsozialismus, in diesem Fall um das jüdische antifaschistische Komitee. Das war eine Gruppe jüdischer Schriftsteller, Journalisten, Journalistinnen, eine bekannte Ärztin, bekannte Schauspieler waren dabei, auch Funktionäre und ein Minister. Insgesamt in den folgenden Jahren im engeren Kreis über 100 jüdische Beteiligte, dann auch noch viele Korrespondenten und so weiter, die sich in der Sowjetunion des Jahres 1941 nach dem Angriff auf die Sowjetunion zusammengetan haben. Wie ist dieses jüdische Komitee denn im Sommer 1941 entstanden und geschah das denn jetzt auf staatliche Initiative oder durch die Beteiligten eher?
Ja, das ist eine gute und auch nicht so einfach zu beantwortende Frage. Also vielleicht muss man unterscheiden bei dem jüdischen antifaschistischen Komitee und seiner Gründung zwischen einer gewissen Vorgeschichte und der tatsächlichen Gründungsgeschichte. Also wir sind ja in der Situation 1941, dass Deutschland einen Angriffskrieg auf die Sowjetunion startet und damit der Hitler-Stalin-Pakt hinfällig wird. Und es gab in den sowjetischen Gefängnissen zwei polnische Juden, Hendrik Ehrlich und Viktor Alter, die wichtige Politiker des Allgemeinen Jüdischen Arbeiterbundes aus Polen waren und die vor dem Nationalsozialismus in die Sowjetunion 1939 geflüchtet sind und dort gefangen genommen wurden. Und diese wurden nun mit der beginnenden Militärallianz zwischen der Sowjetunion und den westlichen Staaten, allen voran erstmal Großbritannien und dann später auch die USA im Dezember 1941, freigelassen. Und von denen stammt eigentlich die Idee, dass man eine internationale jüdische Anti-Hitler-Koalition bilden sollte. Das Schicksal von Ehrlich und Alter ist aber sehr tragisch, denn kurze Zeit später wurden sie wieder festgenommen. Und 1943 wurde dann international bekannt gegeben, dass sie angeblich wegen Kollaboration mit den Deutschen, was natürlich totaler Quatsch war, hingerichtet wurden. Tatsächlich hat sich einer von ihnen selbst umgebracht im Gefängnis und der andere wurde eben im Anfang 1943 hingerichtet. Und dadurch würde ich jetzt erstmal sagen, die Idee eines solchen jüdischen antifaschistischen Komitees kommt ursprünglich von Alter und Ehrlich. Aber umgesetzt wurde es dann in der Sowjetunion von anderen Personen und es fand im August 1941 eine riesige Veranstaltung in Moskau statt, wo sowjetische Jüdinnen und Juden dazu aufriefen, internationale Solidarität mit der Sowjetunion zu haben und im Kampf gegen den deutschen Faschismus einig zu sein und sozusagen in dieser Einigkeit den deutschen Faschismus oder den deutschen Nationalsozialismus zu besiegen und zu bekämpfen. Und das ist sozusagen, gilt oft als einer der Gründungsmomente, diese Veranstaltung im August 1941. Offiziell wurde dann das jüdische antifaschistische Komitee im Frühjahr 1942 gegründet und parallel dazu wurde auch eine Zeitung in jiddischer Sprache ab dann herausgegeben, die dann tatsächlich den Titel Einigkeit, also das jiddische Wort für Einigkeit, trug. Und die jiddische Sprache war eben ein verbindendes Moment, weil die jiddische Sprache für die osteuropäischen Jüdinnen und Juden die Muttersprache, die zentrale Sprache zu der Zeit war, mit denen sie sprachen. Und da es viele Jüdinnen und Juden aus Osteuropa gab, die emigriert sind, vornehmlich in den Westen und dann in die USA, aber natürlich auch nach Palästina, Großbritannien und auch Südamerika und andere Länder, war es eben möglich, auf dieser Sprache mit Jüdinnen und Juden auf der ganzen Welt in Kontakt zu treten.
Was waren jetzt die Aufgaben und Funktionen dieses jüdischen antifaschistischen Komitees? Muss man sich das wie so eine Art Presseagentur vorstellen? Wie kann man das beschreiben?
Das Komitee selber war eins von fünf antifaschistischen Komitees, die zu dieser Zeit gegründet wurden. Daneben gab es noch ein sogenanntes allslawisches Komitee, ein Komitee für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, für Frauen und für die Jugend. Ist auch eine ganz interessante Frage, was das für Komitees sind und warum gerade diese fünf gegründet wurden. Und die unterstanden alle dem sogenannten Sovinformbüro. Das war für das sowjetische Außenministerium gewissermaßen eine Presseagentur. Und diese Komitees haben das Sovinformbüro unterstützt. Also Ziele waren vor allen Dingen, Kontakt zu den jeweiligen Gruppen und Organisationen im Ausland herzustellen und denen, also im Fall des jüdischen antifaschistischen Komitees, natürlich jüdischen Organisationen im Ausland, Informationen zukommen zu lassen über die Situation in den besetzten Gebieten, über die Situation der Jüdinnen und Juden in Osteuropa und gleichzeitig eben aus dieser Situation heraus um Unterstützung zu bitten für die Rote Armee, für die jüdische Bevölkerung Osteuropas und für die Sowjetunion, für die sowjetische Zivilbevölkerung insgesamt.
War das jetzt ausschließlich in der Sowjetunion so eine Entwicklung? Also ich glaube, es gab ja auch im Dezember 1941 schon in den USA ganz große Versammlungen von jüdischen Verbänden und Institutionen, um die Sowjetunion im Kampf gegen Hitler zu stärken. Also gab das dann auch so eine Art internationalen Aufschrei, als die Sowjetunion eben überfallen wurde und auch mehr bekannt wurde über die Vernichtung der Jüdinnen und Juden? Gab es dann auch international, kann man das als internationale Vernetzung dann auch beschreiben, was dann vielleicht entstanden ist?
Es war mit Sicherheit eine internationale Vernetzung und es ist natürlich so, dass mit dem Angriff auf die Sowjetunion in das Militärbündnis, also in das alliierte Militärbündnis eingeschlossen wurde und dadurch viel einfacher wurde oder viel mehr möglich wurde, auch in westlichen Staaten solche Demonstrationen zu veranstalten und sich dafür einzusetzen, die Rote Armee zu unterstützen im Kampf gegen den Nationalsozialismus. Ich glaube, man muss da unterscheiden zwischen Leuten, die die Sowjetunion unterstützt haben, also natürlich vor allen Dingen kommunistische Organisationen, pro-sowjetische Personen und Personen, die so ein bisschen nach dem Motto "Der Feind meines Feindes ist mein Freund" agiert haben, also die Sowjetunion weiterhin kritisch gesehen haben, aber gesehen haben, wie zentral die Sowjetunion im Kampf gegen den Nationalsozialismus war. Und natürlich, mit der Zeit wurde natürlich immer deutlicher, was die Vernichtung europäischer Jüdinnen und Juden bedeutete. Und natürlich war es deshalb für jüdische Organisationen besonders wichtig oder für Teile der jüdischen Organisationen sehr, sehr wichtig, die Sowjetunion und die Rote Armee im Kampf gegen den Nationalsozialismus zu unterstützen.
Sie forschen ja gerade zu einer Welttournee von zwei wichtigen Protagonisten dieses Komitees, nämlich Solomon Michaels und Itzik Pfeffer. Die sind nämlich 1943 auf der Suche nach materieller und finanzieller Unterstützung für die Verteidigung der Juden und Jüdinnen in die USA, nach England und in andere Länder gereist. Wer waren denn diese beiden eigentlich?
Solomon Michaels war, würde ich sagen, der berühmteste jüdische Schauspieler der Sowjetunion. Und er war Vorsitzender des jüdischen antifaschistischen Komitees. Er wurde 1890 geboren und stammte aus einer Stadt aus dem heutigen Litauen. Und Michaels war eigentlich vom Beruf Jurist und schloss sich dann aber nach dem Ersten Weltkrieg und noch in der Zeit des Bürgerkrieges einem jiddischsprachigen Theater an, das dann zum wichtigsten Theater, jiddischsprachigen Theater der Sowjetunion wurde. Und dort wurde Michaels selbst eben der wichtigste oder bekannteste Schauspieler des Ensembles. Und er übernahm 1926 sogar auch die Theaterdirektion des Gosset, also die russischsprachige Abkürzung des staatlichen sowjetischen jüdischen Theaters. Und international bekannt wurde er auch bereits vor dem Zweiten Weltkrieg durch seine Rolle als König Lear in diesem Theater, im gleichnamigen Theaterstück von Shakespeare. Also er war eigentlich eine relativ bekannte Persönlichkeit unter den sowjetischen Jüdinnen und Juden. Und Itzik Pfeffer war 10 Jahre jünger als Michaels, also er wurde 1900 in einer ukrainischen Kleinstadt geboren, südlich von Kiew, und schloss sich 1919 den Bolschewiki und auch der Roten Armee an, also auch in der Zeit des Bürgerkrieges. Und fast zur selben Zeit oder kurz danach begann er als Dichter zu arbeiten, als jiddischsprachiger Dichter, und wurde bereits in den 1920er Jahren bekannt. Er hat die sogenannte Prostereit, die Dichtung in einfacher Sprache, geprägt, also einen eigenen Stil geprägt und ziemlich viele Gedichte und Gedichtbände verfasst und war selbst eben ein sehr überzeugter Bolschewik und wurde dann 1942 mit der Gründung des jüdischen antifaschistischen Komitees Vorstandsmitglied. Und die beiden verband eben zu der Zeit dieser Tournee 1943 ihr Engagement im jüdischen antifaschistischen Komitee, ihre jüdische Herkunft und dass Jiddisch eben ihre Muttersprache war, die sie weiterhin sprachen. Man muss aber dazu sagen, dass sie auch nicht unbedingt Freunde waren und es sicherlich auch gewollt war von der sowjetischen Führung, dass gerade diese beiden Personen eine Tournee in den Westen machten, weil sie eben auch Gegensätze darstellten, die vielleicht verschiedene Personen und Organisationen in den westlichen Staaten ansprachen und weil sie sich vielleicht auch gegenseitig kontrollierten und eben nicht 100% aufeinander vertrauten.
Es gab ja jetzt Unterstützung für die Sowjetunion in vielen Ländern, in Brasilien, glaube ich, in Kuba, in vielen Ländern, wo man gar nicht so dran denkt. Aber was war jetzt diese Reise? Wie kann man die Reise beschreiben, die die beiden da gemacht haben? Und war das dann ein Erfolg sozusagen auch?
Also die Reise begann im Mai 1943 und es ist auch kein Zufall, dass es erst in 1943 begann. Also ich versuche die Reise sowohl im Kontext der Situation der Jüdinnen und Juden der Zeit darzustellen, als auch im politischen Kontext der Zeit. Und die Reise wurde schon früher angefragt, also vor allen Dingen aus den USA wurde gefragt, ob nicht eine jüdische Delegation in die USA kommen könne. Und das wurde erst 1943 von sowjetischer Seite genehmigt. Das war eben kurz nach dem Sieg der Roten Armee in Stalingrad. Und also es war wichtig für die sowjetische Führung, dass diese Reise auch im Kontext eines Sieges stattfand oder im Kontext einer positiven militärischen Entwicklung und die beiden für eine bessere Stimmung im Westen sorgen konnten. Und die Reise selber beginnt eben im Mai 43 und soll zuerst nur in die USA führen. Und es dauert allein 40 Tage aufgrund der Kriegssituation, bis die beiden in den USA landen. Und dann sind ihre Auftritte in Washington, aber vor allen Dingen in New York, so erfolgreich, dass die Reise verlängert wird. Und es geht dann in Städte des Mittleren Westens. Es geht aber auch noch für einige Tage nach Mexiko, an die Westküste, nach Kalifornien und nach Kanada. Und auf dem Rückweg fahren Michholz und Pfeffer auch noch mal für 4 Wochen nach Großbritannien. Aber Sie haben natürlich recht, es gibt viel mehr Unterstützung auch außerhalb dieser Länder und das hängt eben damit zusammen, dass das jüdische antifaschistische Komitee auch nicht nur Kontakt zu jüdischen Organisationen in diesen Ländern hält, wo Pfeffer und Michholz hinfahren, sondern sie versuchen auf der ganzen Welt Kontakt zu jüdischen Organisationen aufzubauen und die darum zu bitten, dass die Sowjetunion in ihrem Kampf gegen den Nationalsozialismus unterstützt wird und dass die Jüdinnen und Juden in Osteuropa Unterstützung erfahren.
Wie muss man sich die Unterstützung vielleicht vorstellen? Es gab ja dann auch Prominente, die besucht wurden, zum Beispiel Albert Einstein eben oder Leon Feuchtwanger. Gab es da viel Unterstützung dann auch, die auch dann vielleicht da für die Öffentlichkeit dann auch sichtbarer wurde durch eben diese Prominenz, die dann da mit auch dafür gesprochen hat?
Ja, also es ist eigentlich erstaunlich, dass diese Tour kaum bekannt heute ist, wenn man sich, also vor allen Dingen dann erstaunlich, wenn man sich anguckt, wer alles getroffen wurde in diesen 6 Monaten. Also Michholz und Pfeffer kommen im Dezember 1943 zurück nach Moskau und da sind natürlich ja Personen, die Sie schon genannt haben, Leon Feuchtwanger, Albert Einstein, Charlie Chaplin, also ganz bekannte Personen, die zu der Zeit und bis heute immer noch bekannt sind. Die Unterstützung lief so ab, dass Michholz und Pfeffer vor allen Dingen um Geldspenden geworben haben, aber gleichzeitig auch politische Botschaften hatten. Und eine wichtige Botschaft der Zeit oder eine wichtige Appell der Zeit war eben nicht nur der nach jüdischer Einigkeit und jüdischem Zusammenhalt und wie wichtig der Kampf gegen den deutschen Nationalsozialismus ist, auch um Jüdinnen und Juden in Osteuropa zu retten oder die vor der Vernichtung zu bewahren, sondern Michholz und Pfeffer traten auch dafür ein, dass eine weitere Front, eine weitere militärische Front in Westeuropa eröffnet wird, um eben die Rote Armee zu entlasten. Also auch hier sehen wir 2 verschiedene Empfänger sozusagen der Botschaften, also einerseits politische Forderungen, die die beiden auf der Tournee für die Sowjetunion formuliert haben und vertreten haben und eben dann auch eine direkte Ansprache der jüdischen Bevölkerung der Länder, in denen sie waren.
Ja, dieses jüdische antifaschistische Komitee hatte ja auch eine Zeitung, nämlich Die Einigkeit, und war ja auch dem sowjetischen Informationsbüro untergeordnet, so einer sozusagen Behörde. Und es gab da dann auch durchaus ein Sammeln von Informationen zur Vernichtung der europäischen Jüdinnen und Juden durch die Nazis. Wie sind die Informationen darüber in die Sowjetunion gelangt und wie viel wusste man eigentlich? Und ja, wie wurde das dann in der Sowjetunion auch publiziert sozusagen, dieses Wissen?
Also die Informationen sind einmal durch Augenzeugenberichte an das jüdische antifaschistische Komitee herangetragen worden. Und dann muss man sagen, dass vor allen Dingen ab 1943, wenn immer mehr Gebiete zurückerobert werden und befreit wurden, dass man natürlich zu dem Moment auch richtig sehen konnte, was passiert war, beziehungsweise sehen konnte, was nicht mehr da war. Und dafür gibt es ein relativ bekanntes Beispiel, nämlich der Kriegsreporter Wassily Grossmann besucht im Herbst 1943 das linke Ufer des Dnieper, also die befreiten Gebiete in der heutigen Ukraine. Und er schreibt dann einen sehr traurigen und persönlichen Bericht, nachdem er dort war, der Ukraine ohne Juden heißt, weil er dort vor Ort nur noch einen einzigen Juden antrifft. Und das sind die Orte, die früher eben von Jüdinnen und Juden sehr stark besiedelt waren, die er aufsucht. Und man muss dazu sagen, dass Wassily Grossman selber Jude war und er wird dann auch später erfahren, dass seine Mutter in seiner eigenen Heimatstadt Berditschew ermordet wurde. Und insofern, also über diese Augenzeugenberichte und dann natürlich vor allen Dingen auch über die Berichte derjenigen, die in den befreiten oder wiedereroberten Gebieten waren, konnte man schon relativ früh sehr viel wissen, denke ich. Aber die wichtigere Frage ist vielleicht auch, inwieweit dieses Wissen über den Zivilisationsbruch des Holocaust wirklich ankam, also inwieweit man sich das auch vorstellen konnte oder ob nicht es auch eine menschliche Schutzmaßnahme ist, sozusagen eigentlich von einem Besseren auszugehen und etwas Besseres zu hoffen als das, was dann faktisch passiert war. Und gleichzeitig muss man natürlich sagen, dass das größte Interesse der Sowjetunion, der Politik in der Sowjetunion, der Sieg über das nationalsozialistische Deutschland war und es nicht der sowjetischen Politik zumindest nicht primär darum ging, die Jüdinnen und Juden des östlichen Europas zu retten. Aber das vermischt sich natürlich im jüdischen antifaschistischen Komitee und deshalb, wenn man sich diese jiddischsprachige Zeitung Einigkeit anguckt, die auch der Zensur unterlag, aber vielleicht ein bisschen weniger als andere Zeitungen, dann sieht man natürlich beide Aspekte. Also es wird sehr viel auch über die Tragik der jüdischen Bevölkerung im östlichen Europa geschrieben und besprochen. Also zum Beispiel der von mir erwähnte Bericht Ukraine ohne Juden erscheint in Auszügen oder sozusagen die erste Hälfte dieses Berichtes erscheint in der Einigkeit Ende 1943. Insofern konnte man viel wissen, aber die politischen Entscheiderinnen und Entscheider, denen war sozusagen der militärische Erfolg, für die war der militärische Erfolg relevanter. Aber auch auf der Reise, also Michols und Pfeffer haben 1943, im Sommer 1943 schon sehr genau über die Vernichtung der Jüdinnen und Juden im östlichen Europa gesprochen.
Aus diesem Sammeln von Informationen ist ja dann auch sollte so eine Art Schwarzbuchprojekt hervorgehen. Also es war eine Idee zumindest international, diese Informationen auch zu publizieren. Können Sie das kurz beschreiben, wie das vielleicht auch dann doch gescheitert ist?
Ja, das war eine Idee, die auch auf dieser Reise aufkam in den USA, dass die Berichte, die das jüdische antifaschistische Komitee bekommen hat, die Augenzeugenberichte, eigentlich veröffentlicht werden sollten in einem sogenannten Schwarzbuch, damit man eben das für die zukünftigen Generationen behält und zusammenfasst und die Grausamkeiten irgendwie versucht in Worte zu fassen. Und das ist eine Idee, die eben 1943 auf der Reise aufkommt und dann weiterverfolgt wird zwischen einer Organisation im Mandatsgebiet Palästina, aber vor allen Dingen zwischen dem World Jewish Congress in den USA und dem jüdischen antifaschistischen Komitee in der Sowjetunion. Und es ist so, dass das Buch in der Sowjetunion selbst niemals erst in den 80er Jahren erscheinen konnte, weil mit dem immer näher rückenden Sieg es für Stalin und für die Machtklicke in der Sowjetunion nicht mehr so relevant war, das jüdische Schicksal individuell herauszustellen, sondern es jetzt ihnen wieder viel mehr darum ging, das Schicksal der sowjetischen Bürgerinnen und Bürger im Allgemeinen darzustellen. Und das führte dazu, dass das Projekt nach dem Krieg ziemlich dramatisch gestoppt wurde. Also die Bücher waren schon gedruckt und sollten in den Versand gehen und die wurden dann wieder vernichtet. Und das Schwarzbuch sollte zumindest in der Sowjetunion zu dieser Zeit nicht erscheinen können.
Diese Zeitschrift hieß jetzt Einigkeit und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wie viel Einigkeit denn eigentlich angesichts der stalinistischen Realpolitik überhaupt möglich gewesen sein kann. Da gab es bestimmt ja auch viele Brüche innerhalb dieses jüdischen antifaschistischen Komitees oder wie kann man das beschreiben?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Es gibt einen spannenden Artikel eines amerikanischen Juden, der genau diesen Begriff kritisiert während der Reise. Dovid Einhorn schreibt so sinngemäß, dass wenn man überhaupt erst anfängt, über Einigkeit zu sprechen, dann kann es ja gar keine Einigkeit geben oder dann ist die Uneinigkeit ja schon vorprogrammiert. Und das ist genau das, was ich mit meinem Projekt ein bisschen darstellen will, dass es sozusagen politische Interessen gab, diesen Begriff in den Vordergrund zu stellen, aber das ist natürlich also politische Interessen der sowjetischen Führung, aber dass es natürlich auch jüdische Interessen gab, gegen den Nationalsozialismus vorzugehen und auf den Holocaust oder die Vernichtung der europäischen Jüdinnen und Juden aufmerksam zu machen. Und deshalb trifft der Begriff, würde ich sagen, auf einer Ebene zu. Also man war wirklich bemüht, Einigkeit zu schaffen, aber die politischen Rahmenbedingungen ließen das nur in gewisser Weise zu oder zumindest nur eine gewisse Zeit zu. Und ja, Einigkeit ist ein Appell, der eben immer in eine uneinige Gesellschaft oder Gruppierung spricht. Und so würde ich das jetzt auch in dieser Zeit verstehen. Aber es war natürlich eine Zeit mit der immer deutlicher werdenden Vernichtung der europäischen Jüdinnen und Juden, wo es geboten war, einig zu sein im Kampf gegen den Nationalsozialismus.
Jetzt hat diese Idee wahrscheinlich auch so eine Sehnsucht von Jüdinnen und Juden international erreicht. Also hatte das auch Einfluss dann vielleicht auf die Mobilisierung von Jüdinnen und Juden für die US-Armee oder die britische Armee, die ja auch durch Juden aus Palästina unterstützt wurde, beziehungsweise hat das Komitee auch Einfluss auf die innere Mobilisierung von Jüdinnen und Juden in die Rote Armee hinein? Also hat das dann quasi doch irgendwie funktioniert, so eine Solidarität zu erzeugen, die sich auch dann so auf diese Art geäußert hat?
Also ich muss sagen, dass ich dazu keine Zahlen kenne, aber natürlich war es so, dass mich Holz und Pfeffer sowohl und auch andere Mitglieder des jüdischen antifaschistischen Komitees sowohl im In- und Ausland immer wieder darum bemüht waren, dass Leute in die Armee eintreten und eben kämpfen. Also es gibt zum Beispiel auf der Reise, also es gibt schriftliche Abdrucke der Reden und Michojet spricht zum Beispiel auf einer Veranstaltung vor mehr als 45.000 Zuhörerinnen und Zuhörern in New York seine Zuhörerschaft direkt an und sagt, tut alles, um gegen das nationalsozialistische Deutschland zu gewinnen, dass wir gegen das nationalsozialistische Deutschland gewinnen und wenn ihr nicht in die Armee eintreten könnt, dann spendet zumindest Geld für diejenigen, die gegen Deutschland kämpfen. Und das hat er natürlich, das Publikum war vornehmlich jüdisch und das ist natürlich ein direkter Aufruf, in die Armee einzutreten und zu kämpfen. Und auch mit dem Blick auf die Zeitung Einigkeit kann man sagen, dass dort immer wieder jüdische Rotarmisten vorgestellt wurden, auch dargestellt wurde, wie sie ausgezeichnet wurden. Und es wurde ganz viel über den Kriegsverlauf geschrieben. Insofern ging es natürlich in gewisser Weise auch darum zu mobilisieren für die Rote Armee und wenn man mit jüdischen Organisationen im Ausland sprach, eben auch zu mobilisieren für andere Jüdinnen und Juden für andere Armeen zu mobilisieren. Insofern denke ich, dass da ein gewisser Einfluss durchaus da war. Und vielleicht kann man, also das jüdische antifaschistische Komitee, dass das gegründet wurde und dass es sozusagen in der Kriegszeit möglich war, wieder sich nicht nur sowjetisch zu definieren, sondern auch jüdisch-sowjetisch zu definieren, rief natürlich auch gewisse Hoffnungen hervor. Und eine sehr zentrale Hoffnung von Jüdinnen und Juden in der Sowjetunion war natürlich, dass sie auch nach dem Krieg vielleicht innerhalb der sowjetischen Gesellschaft besser gestellt werden würden, was dann leider nicht stattfand. Ich kann vielleicht noch zu dieser Einigkeit, würde ich vielleicht noch einen Satz sagen, was vielleicht ganz interessant ist. Diese Zeitschrift hieß Einigkeit und es gab 1945 dann einen Moment, wo die Redaktion der Zeitschrift vorgeschlagen hat, die Zeitschrift umzubenennen in Heimland, also Heimatland, was auch zeigt, wie groß der politische Einfluss war und wie man auch darum bemüht war, politisch, ja, den politischen Druck sozusagen der Zensurbehörden und der Situation in der Sowjetunion auf den einzugehen. Also man merkt anhand dieser Umbenennung auch oder an dieses Vorschlages, also der Vorschlag wurde nie umgesetzt, aber anhand allein, dass es vorgeschlagen wurde, dass Einigkeit, die Zeitschrift nun benannt wird in Heimland, dass die Situation sich nach dem Krieg radikal änderte und dass das jüdische antifaschistische Komitee versuchte, darauf einzugehen.
Ja, die stalinistische Realpolitik ging weiter und das hat auch dann damit zu tun, dass das jüdische antifaschistische Komitee so ein bisschen eine traurige Nachgeschichte hat. 1948 wurde das ja aufgelöst und da gab es schon erste Verfolgungen und ein Großteil der Beteiligten wurde dann in stalinistischen Schauprozessen im Jahr 1952 ermordet. Welche Rolle spielt also Antisemitismus im staatlichen Verhältnis der Sowjetunion zu den Jüdinnen und Juden?
Also besonders im Spätstalinismus, also nach dem Zweiten Weltkrieg, ein sicherlich großes. Ich würde sagen, dass erst dann eine systematische Verfolgung und auch Kampagnen gegen die jüdische Bevölkerung in der Sowjetunion Beginn, was natürlich nicht heißt, dass Jüdinnen und Juden nicht von vorherigen Repressionen und besonders natürlich auch von der Zeit des großen Terrors ebenfalls betroffen waren, aber diese systematische Fokussierung auf die jüdische Bevölkerung begann erst nach dem Zweiten Weltkrieg im Spätstalinismus. Und es ist so, dass Michoels Anfang 1948, also im Januar 1948, ermordet wird. Michoels selbst wird noch in einem fingierten Autounfall ermordet und es gibt noch ein Staatsbegräbnis für ihn, wobei man schon bei diesem Staatsbegräbnis und auch bei den Auftritten sieht, wie sehr da schon Angst bei denen, die an ihn erinnern, mitspielt. Und Michoels, das ist die naheliegendste Erklärung, warum Michoels im Auftrag des Staates ermordet wurde, war einfach zu berühmt geworden. Und die Sowjetunion oder zumindest der Stalinismus ließ eben nur einen Führer, eine berühmte Person zu. Und das war Stalin. Und Michoels, der eben jetzt auch international sehr bekannt war, wurde eben Opfer seiner eigenen Berühmtheit und Bekanntheit. Und in die gleiche Zeit fällt eine die Kampagne gegen sogenannte Kosmopoliten, was eben eine antisemitisch konnotierte Kampagne des sowjetischen Staats war. Und Ende 1948 beginnen Verhaftungen von wichtigen Mitgliedern des jüdischen antifaschistischen Komitees und das jüdische antifaschistische Komitee wird geschlossen und auch die Zeitung Einigkeit wird verboten. Und auch in den Prozessakten gegen das jüdische antifaschistische Komitee, die zum Glück erhalten sind, sind ganz klare antisemitische Stereotype vorhanden. Also es geht Anklagepunkte sind angebliche zionistische Verschwörungen gegen den Staat und der Kontakt ins Ausland wird ihnen angeprangert und dass sie, also das geht bis hin zu, die Angeklagten seien Agenten des CIA, also völlig absurde Anschuldigungen, die aber wieder diese Realpolitik des Stalinismus zeigen, also das, was 1943 vom Staat gewollt oder zumindest geduldet wurde, nämlich diese Tournee ins Ausland, der Kontakt zu jüdischen Organisationen ins Ausland, wird dann den Protagonistinnen und Protagonisten des jüdischen antifaschistischen Komitees am Ende vorgeworfen und wird zu ihr Urteil sein. Und die Frage ist natürlich, wenn man diese Nachgeschichte weiß, historisch, was sagt das nun aus über die Gründung des jüdischen antifaschistischen Komitees 1942 oder 41, 42? Und was sind da möglicherweise in der sowjetischen Politikelite bei Stalin und seinen engsten Gefolgen schon während des Krieges oder schon vor, also schon in den 40er und 30er Jahren für Bilder von Jüdinnen und Juden vorhanden? Und warum wurde eben gerade dieses jüdische antifaschistische Komitee gegründet? Und warum waren es gerade zwei Vertreter des jüdischen antifaschistischen Komitees, die eben so eine große Tournee gemacht haben, die es in vergleichbarer Weise eben nicht von den anderen antifaschistischen Komitees gab.
Zu 1952 wurden ja auch viele Jüdinnen und Juden dann noch hingerichtet. Wie haben sich andere dann aus dem Umfeld des Komitees, Ilja Ehrenburg zum Beispiel, dazu verhalten eigentlich dann?
Na, wir sind in einer Zeit des Spätstalinismus, wo, glaube ich, es schwierig war, sich überhaupt zu äußern, wo extrem starke Zensur ist und es, glaube ich, gar nicht mehr richtig möglich war, dazu zu sprechen. Das passiert natürlich dann erst wieder zur Zeit des Tauwetters. Also dass diese Hinrichtungen stattfinden, kriegen die allermeisten erstmal gar nicht mit. Also es ist ein Geheimprozess. Man weiß, also die Familien sind darüber informiert, dass ihre Familienangehörigen gefangen genommen wurden und verhaftet wurden. Aber dass sie hingerichtet worden sind, kriegen sie erst ein paar Jahre später mit. Insofern konnte man sich, glaube ich, gar nicht richtig dazu verhalten, weil man gar nicht wusste, dass diese Hinrichtungen stattgefunden haben.
Am Simon-Dubnow-Institut ist jetzt dieses Forschungsprojekt zur Welttournee des jüdischen antifaschistischen Komitees angesiedelt und das soll auch in ein Buchprojekt münden. Wo und wann soll das denn erscheinen und wie gut ist ja das Unterfangen bislang erforscht und dokumentiert?
Also es ist so, dass es einiges an Forschung über das jüdische antifaschistische Komitee gibt und dort auch die Tournee drin vorkommt, aber es ist bisher kein eigenes Buchprojekt zu dieser Tournee vorhanden ist und die wirklich faszinierend ist. Ich hatte es angedeutet mit einigen Namen, den Michoels und Pfeffer getroffen haben, was eben wirklich weltberühmte Personen sind, die man bis heute kennt. Und es eben diese Tournee eben einen Einblick ermöglicht in die Situation von Jüdinnen und Juden in der Zeit, das Wissen über den Holocaust, die Diskussion über den Holocaust, die eben schon stattfand, während der Holocaust eben stattfand und gleichzeitig eben auch ein Einblick über die politische Situation zwischen den alliierten Mächten gibt. Und deshalb glaube ich, dass dieses Buch sehr spannend wird und das soll erscheinen in der sogenannten Toldot-Reihe des Simon Dubnows Instituts. Und die Toldot-Reihe veröffentlicht Essaybände, in denen ein Gegenstand von der jüdischen Kultur, der jüdischen Geschichte eben in nicht allzu langer Form dargestellt wird. Und wann es erscheinen wird, kann ich noch nicht genau sagen. Also ich würde mir sehr wünschen, dass es im Laufe des Jahres 2024 herauskommen wird. Aber das ist natürlich mit so Forschungsprojekten immer schwer vorherzusehen, wann sie dann tatsächlich erscheinen.
Ja, dann bedanke ich mich sehr fürs Gespräch bei Jakob Stürmann vom Simon-Dubnow-Institut hier in Leipzig.